Bei uns geht es heute um...
Schönes Licht.
Ja.
Nee.
Gelb.
Hoffnung.
Leuchtend blau.
Dreckig gelb mit weiß gestreift und dazu
schwarz,
auf jeden Fall schwarze.
Mit weißer Schrift.
Sehr spannend, sehr schön.
Ja. Cover.
Auch Hardcover.
Ganz kleines Heftchen, nicht sehr dick.
Hosen.
Der Realität.
Kiwi.
Totenfrau.
Totenfrau.
Neid.
Genau.
Krimis.
Eine Mörderin.
Titel eines Buches.
Russland verstehen oder sonst was.
Der Gewinne. Die
dicke Dachs.
Ich weiß gar nicht, was das ist.
Genau, oder? Eigentlich schön.
Muskel und Dystrophie.
Und
gequirlter Unsinn.
Ja, und ganz zum Schluss, also so als Schmeckerchen obendrauf.
Kleine Schokoladentäfelchen.
Oder ein Erfurt Zauberbecher.
Kleinen Präsentchen, nicht sehr dick.
Und auch...
Der Zauberbecher.
Zauberbecher.
Ja.
Was es nicht alles gibt.
Ja.
In unseren berühmten Zettelkästen. To Allure. Und diesen Donnerstag wieder mit Büchern im Studio ist die Vivian. Hallo Vivian.
Hallo Roman.
Zauberbecher. Zauberbecher nicht, aber ich kriege das schon mit. Also ich habe immer Angst davor, wenn ich in Discounter, in Supermärkte gehe, irgendetwas. Die Weihnachtsmänner, neben den Weihnachtsmännern stehen schon Osterhasen und Eier. Und ich war im Buchladen letzte Woche auch. Bin aber zum Glück, also ich habe Angst fast davor gehabt, durch Non-Book-Abteilungen zu rennen. Spielt Ostern bei euch auch schon eine Rolle?
Ja, natürlich. Non-Book spielt ja das ganze Jahr eine Rolle. Aber ich meine, Ostern ist doch auch in, weiß ich nicht, 3 Wochen?
Ja.
Ist doch bald.
Aber im Buchladen, es gibt jetzt keine Osterbücher oder sowas. Na klar, so
doch,
Malbücher, ja.
Klar, für Kinder, aber auch für Erwachsene, Frühlingsgedichte natürlich, vielleicht Ostergedichte. Also gibt es schon.
Das
ja.
ist interessant. Hat wirklich Lyrik, hat das eine Chance im Frühjahr?
Ja.
Also Lyrik ist ja immer sowas Schlechtes. Das sind ja die normalerweise Pizza verkaufen oder sowas oder im Getränkemarkt stehen.
Ja, das stimmt. Also Lyrik ist generell. Ja, auch ein Genre, das immer seltener gefragt wird, wo auch die Abteilung immer kleiner wird. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass man ja auch durchs große Netz ganz viel Zugriff hat auf alles Mögliche. Aber es gibt schon auch immer noch Kunden und Kundinnen, die kleine Gedichtbändchen kaufen, oft auch verschenken.
Obwohl das komisch ist, ne? Ich weiß, vorige Woche... war hier am Dienstag im Unterdessen erst Aida, Andreas Inderau, der die ganzen Poetry-Geschichten hier macht, den er für die großen Poetry-Geschichten. Und das ist ja sowas, was eigentlich Konjunktur jetzt nicht unbedingt hat, auch nicht mehr inflationär ist, aber das eigentlich seit mindestens 12, 15 Jahren auch hier in Deutschland so vom Prinzip her so ein Trend geworden ist, der sich auch gehalten hat. Und da denke ich, das ist doch oft nicht weit weg von Lyrik.
Das stimmt. Aber es ist trotzdem immer noch eine Nische. Also wenn man es jetzt vergleicht mit allen anderen, will ich jetzt auch mal sagen, Buchverkäufen.
Und es ist, glaube ich, immer noch bequemer, da hinzugucken, sich das anzuhören und vorlesen zu lassen von den Personen, die das auch geschrieben haben.
Ja.
Schade. Also ich habe auch, ich muss zugeben, lange keine Lyrik mehr gekauft. Ich habe aber auch viel Lyrik bei mir im Regal. Und es macht immer nur dann Spaß, wenn man es laut liest.
Das stimmt.
Und dann liest man alles dreimal so und versucht das irgendwie doch nochmal anders zu
haben. Ach, und ich finde,
haben.
Man muss auch extrem in der Stimmung sein dafür.
Ja, das ist Aufmerksamkeit.
Das ist so manchmal, ja.
Und es lässt sich auch schlecht verfilmen.
Ja, das stimmt, ja.
Mal gucken. Du hast aber was mitgebracht, was vielleicht glücklich macht.
Ja.
denn das Buch heißt Das Glück hat 8 Arme.
Ja.
So. Findet Nemo.
Nein, nicht ganz. Ich muss dazu sagen, dass ich eine Leseflaute hatte. Ich habe, bevor ich auf dieses Buch gestoßen bin, habe ich 3 Romane, einer davon war ein Krimi, angefangen und nach, nach maximal 80 Seiten weggelegt und abgebrochen.
Ich habe auf deiner Instagram-Account habe ich gesehen, du hast versucht, noch eine Chance zu geben, hattest du geschrieben, aber es ging einfach nicht mehr.
Nein, es ist manchmal so, da ist die Story eigentlich gut oder klingt gut oder hat Potenzial und dann gefällt mir einfach die Sprache nicht. Und das eine Buch, das war so ein bisschen hier Ocean's 11, aber im viktorianischen England und von Frauen. Also eigentlich klang die Story ganz cool, dass irgendwie so eine Frauenbande irgend so ein Herrenhaus ausrauben will.
Auch Ocean's 9 oder was das da war.
Gab's auch. Hm. Ja, aber das war so transportiert so ins viktorianische England und das klang eigentlich total cool, aber die Sprache, die war doof und wenn mich das dann nicht fesselt und der eine Thriller, das ist immer alles so, gerade bei Thrillern, ich habe es ja schon 100 Mal gesagt, das ist immer alles so gleich, die Plots sind so ähnlich und es ist alles so vorhersehbar und dann habe ich einfach keine Lust, das zu lesen. Und dann breche ich es ab und bin frustriert und fange den nächsten Roman an und merke, der ist aber auch irgendwie, finde ich den doof. Und ja, und in so einer Stimmung war ich. Ja, also so ein bisschen unzufrieden.
Ich habe im Herbst letzten Jahres, glaube ich, habe ich mir irgendetwas krallt, weil ich gesehen hatte, bei mir habe ich gedacht, ich kann mich nicht mehr dran erinnern oder ich habe es noch nie gelesen. Hm. Haben wir das mitgenommen, ich weiß gar nicht mehr, was war. Und zwar ganz klein geschrieben schon mal.
Ja,
so.
Das ist auch schlecht.
Tausende von Seiten, ganz eng die Zeilen. Und dann war es auch noch so, da wusste ich irgendwie nach 10 Seiten, das wird sicher nicht mein Freund, dieses Buch. Ich habe auch nach 150 Seiten das weggelegt, obwohl es gar nicht unspannend war. Es war von einer Historikerin geschrieben, ich weiß auch nicht mehr, um was es ging. Ich weiß nur, es war sehr mit vielen Quellen belegt und allem. Aber es war irgendwie, es war entsetzlich geschrieben, also für mich.
Ja, also ich bin ja, also ich brauchte danach etwas, was nicht so dick ist erstmal und dann, um wieder so ein bisschen Freude zu haben, also was mich gut unterhält. Und dann ist ja immer, wenn man so eine riesige Auswahl hat, wer die Wahl hat, hat die Qual, da ist halt viel Wahres dran und dann habe ich so gedacht, was könnte ich jetzt lesen? Und da bin ich auf dieses Buch gestoßen, ich habe es als E-Book gelesen, du siehst es aber hier als gedrucktes Buch.
Als schönes gedrucktes
Buch? Ja, als schönes gedrucktes Buch, weil ich habe es schon gekauft, weil ich es nächste Woche zu einem Geburtstag verschenke. Und tatsächlich ist das ein Buch, das ich dieses Jahr ganz häufig verschenken werde, weil es ganz wunderbar, ein wunderbares Geburtstagsgeschenk ist, auch so ein bisschen unverfänglich, ja. Und
Die Autorin klingt ein bisschen wie flämische Wurzeln.
Ja, also es ist eine Amerikanerin, Shelby van Pelt. Mhm. Und sie ist aufgewachsen in der Nähe von Seattle, in einer kleinen Küstenstadt. Hat sich schon immer für Meerestiere und Aquarien interessiert. Und dieses Buch ist ein New York Times Bestseller tatsächlich. Es ist ihr Debütroman. Und über die Autorin ist jetzt auch noch nicht so viel bekannt. Mhm. Und genau, das Glück hat 8 Arme. Und ich erzähle jetzt kurz, worum es geht. Aber man muss es auch entdecken. Also ich will nicht zu viel verraten, weil das so ein Buch ist, das Seite für Seite seine Schönheit aufschlägt.
Und ich finde auch eigentlich schon auf der Titelseite, auf dem Deckblatt, auf dem...
Ein schönes Cover, oder?
Man sieht einen Oktopus, Tintenfisch, was auch immer.
Ja, ist eine Riesenkrake.
Ein Riesenkraken. Und bevor ich unten das gesehen habe, ich wusste irgendwie, dass es vom Fischer ist.
Echt?
Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, ob dieses Helle das war oder irgendwie.
Das, kann
das
sein.
Hat mich an irgendetwas erinnert, aber ich habe doch sicher recht mit Fischer, oder?
Ja, du hast recht.
Ja.
Okay, ja. Und zwar geht es um Tova Sullivan. Tova ist Witwe, hat ihren Mann vor ein paar Jahren verloren. Sie ist Anfang 70 und sie putzt im Aquarium, in so einem Meeresaquarium, in so einem Küstenstädtchen, kommt sie immer abends, wenn die Besucher weg sind und fängt dort eben an, die Mülleimer zu leeren und den Boden zu wischen. Und sie stellt eben sehr bald fest, dass die pazifische Riesenkrake, Marcellus heißt er, oder Marcellus, sie beobachtet. Und eines Tages erwischt sie ihn, Was ich nämlich auch gar nicht wusste, ich habe mich da natürlich sofort belesen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte nicht so richtig vor Augen, wie so eine Riesenkrake eigentlich so genau aussieht. Musste ich erstmal schnell nachschauen. Die sind unglaublich klug. Also die scheinen extrem intelligent zu sein und die können wohl Kästchen öffnen und um an Futter zu kommen und das sind wohl somit die schlauesten Tiere auf diesem Planeten.
Mit denen wird auch ganz viel geforscht, so Neurologie und alles.
Ja, ja. Und Marcellus hat einen Weg gefunden, aus seinem Aquarium auszubüchsen, weil das, was er nämlich die ganze Zeit zu fressen kriegt, immer nur Makrele und Hering, das ist ihm alles ein bisschen zu eintönig und dann räubert der in den anderen Becken. Und Seegurken mag er besonders gerne. Mhm. Und er hat auch ausgerechnet, er hat immer 18 Minuten Zeit, danach muss er sofort wieder ins Wasser und sie erwischt ihn eben im Büro ihres Chefs, wo er sich über eine Pizzaschachtel hermacht.
Okay.
Ja, und zwischen diesen beiden entspinnt sich, also eine Freundschaft wäre zu viel gesagt, aber eine Verbindung.
Das ist ganz normale Fischmensch-Ding.
Ja, aber es ist ganz niedlich, weil dieser Roman oder die Geschichte ist aus drei Perspektiven erzählt. Einmal haben wir Tova. Tovas Sohn Eric ist vor 30 Jahren verschwunden. Sie mussten oder haben ihn dann für tot erklärt. Es ist nie herausgekommen, was genau mit ihm passiert ist. Das Einzige, was sie wissen, ist, dass er, damals war er 18, dass er mit einem Boot raus aufs Meer gefahren ist und seitdem ward er sozusagen nicht mehr gesehen. Dann haben wir Marcellus Sicht der Dinge, der aus seinem Becken heraus quasi auch alle Menschen beobachtet, auch wohl eine super Menschenkenntnis hat und ja, eine Verbindung auch zu Tova aufbaut. Und dann haben wir den 30-jährigen Cameron. Cameron ist eigentlich so ein bisschen, naja, der wurschtelt sich so ein bisschen durchs Leben, hat in einer Heavy-Metal-Band gespielt, verliert aber ständig seine Jobs und fliegt bei seinen Freundinnen raus und er ist eigentlich so ein bisschen, weiß er gar nicht, wohin mit sich. Und er ist bei seiner Tante aufgewachsen. Seine Mutter hat ihn bei dieser Tante abgegeben. Die war drogensüchtig und hat quasi, ja, konnte sich nicht mehr um ihn kümmern. Und er hat auch nie erfahren, wer sein Vater ist. Und eines Tages stößt er auf einen Hinweis, dass sein Vater in diesem Küstchenstädtchen lebt. Und dann macht er sich auf den Weg dorthin. Und dann treffen diese drei Personen, also zwei Personen und ein Riesenkrake, treffen aufeinander und ja, dann
darfst du es nicht weitererzählen.
Darf ich es nicht weitererzählen, weil es wirklich eine ganz tolle Geschichte ist, die so sehr zu Herzen geht. Und das, oh, ich habe wirklich ganz oft so ein richtiges Lächeln auf dem Gesicht gehabt und es war so wirklich so ein richtiges Wohlfühlbuch. Also es ist schön geschrieben, es ist unterhaltend, es ist witzig, es ist interessant, es geht zu Herzen und ich mochte das unglaublich gern und ich habe das auch relativ schnell gelesen, weil ich eigentlich auch immer wissen wollte, wie geht's weiter und gerade durch diese abwechselnden Erzählperspektiven, das mag ich ja sowieso sehr gern, ist es eben auch sehr abwechslungsreich und schnell gelesen.
Also der Kragen Marcellus?
Ja.
Der spricht auch ganz normal.
Nein, der spricht nicht. Also der spricht also zum Leser oder zur Leserin, ja, genau, aber der spricht natürlich nicht mit
Tova. Ja, das ist klar.
Ja, es ist kein Fantasy-Buch.
Hätte sein können, weil das Bild, also das Auge, ja. Würde man jetzt mal nur den oberen Arm nehmen, des Kraken, das sagt man da Arm, ja.
Tentakel,
da würde es aussehen wie ein Elefant. Nee, weil das Auge, das schaut so, wie man Elefanten darstellt, wenn man sagen will, hey, die wissen ganz viel, die merken sich ganz viel.
Und Marcellus hat auch so, also wenn Tova quasi zu dem Becken kommt und dann tritt sie auf so einen Tritthocker und macht oben auf und hält so ihren Arm rein und dann kommt mal ein Marcellus-Tentakel und umschlingt ihren Arm und begrüßt sie halt. Also das war so, da habe ich irgendwie so gedacht, Riesenkraken sind ganz schön coole Tiere. Da möchte ich unbedingt eigentlich noch ein bisschen mehr drüber wissen. Und so lernt man dann auch wieder Dinge, für die man sich sonst ja nicht so interessiert hat vielleicht. Also ich besuche auch keine Meeresaquarien, aber ich fand das irgendwie, man erfährt dann auch, wie Marcellus gefangen wurde und warum. Und es hat auch ein ganz süßes, tolles Ende. Also
Das wir natürlich nicht verraten dürfen.
Nein, natürlich nicht.
Shelby Van Pelt. Also es ist mehr als jetzt nur eine Romanze.
Es ist gar keine Romanze.
Gibt es ja auch so die zwischen Tier und Mensch, also ja, nein, in Anführungsstrichen
nein,
Romanze.
Ist, nein,
so
nein, nein, das ist keine Romanze. Es ist natürlich auch ein bisschen tragisch, weil man auch einiges über den
Vater?
Tod, ja, oder den Tod des Sohnes erfährt. Und was ich ein bisschen blöd fand, ich muss das jetzt mal vorlesen, hinten drauf steht von der Zeitschrift Emotion.
Emotion.
Ich wusste gar nicht, dass es ein Magazin, doch, ich wusste, dass es ein Magazin gibt, das so heißt. Ein Feel-Good-Buch im besten Sinn, leicht und süffig geschrieben. Und das finde ich blöd.
Aber
also süffig geschrieben, das klingt so, ach, das klingt wie Bahnhofs.
Was verlangst du denn von der Zeitschrift, die Emotion?
Ja, hast ja recht, trotzdem bin ich doof. Aber dann schreibe ich das doch nicht als Verlag da hinten drauf.
Das stimmt. Halt.
Ich will doch nicht, dass mein Buch, das eigentlich auch literarisch ist, also es ist eine gute literarische Unterhaltung.
Das selbst in die New York Times geschafft hat.
Ja, da kann ich doch nicht hinten drauf schreiben, ist süffig.
Hätte man auch die New York Times hinten zitieren können, oder?
Zum Beispiel.
Na gut.
Ah, naja, gut. Aber pazifische Riesenkragen sind offensichtlich total coole Tiere. Und das ist ein wunderschönes Buch, das sich ganz prima zum Verschenken eignet, egal ob zu Ostern, zum Geburtstag oder zu sonst irgendwelchen Tagen oder zwischendurch. Wenn man jemandem was Gutes tun will, wenn man weiß, oder da liegt vielleicht gerade jemand im Krankenhaus und dem geht's nicht gut oder was auch immer und man möchte dem irgendwas mitbringen, dann kann man das mit diesem Buch ganz wunderbar tun.
Und zwar ein Buch von Shelby Van Pelt, Das Glück hat 8 Arme, erschienen im Fischer Verlag.
Der Titel ist eigentlich auch blöd.
Och, ne, ja. Also mich hat das total,
ein bisschen kitschy.
Als du kurz geschrieben hattest, das in das Buch.
Ja, woran hast du gedacht? Das Glück hat 8 Arme.
Ich habe schon an Oktopus oder sowas gedacht.
Ja,
in irgendeiner Form schon. Aber ich fand den Titel auch klasse. Also es war irgendwie.
Okay, finde ich ja gut. Wenn
also das Glück hat Arme. Das ist schon für mich absurd gewesen, so wo ich gedacht habe, ach, das klingt aber interessant. Wer weiß, was da dahinter steckt. Hoffentlich nicht nur ein Angler. Latein. Nö, ich fand das.
Ja, dann ist gut. Also das Cover finde ich sehr gut gelungen.
Ja. Von dir eine Empfehlung, wie viele Seiten hat denn das Buch?
Ah, es hatte um die 400, wenn mich nicht täuscht. Warte, ich gucke ganz kurz. Okay, 460, fast 500 Seiten. Es kostet 13 Euro. Ist ein Taschenbuch bei Fischer Verlag, im Fischer Verlag erschienen. Und eine absolute Herzensempfehlung von mir.
Also, wenn ihr Glück haben wollt, dann schaut mal bei den 8 Armen nach. Und ansonsten vielleicht beim nächsten Mal wieder mal schauen, was du dann vorstellen wirst. Vielen Dank erstmal, Vivian.
Na, sehr gern.
Und bis zum nächsten Mal. Eine schöne Zeit.
Bis dahin.
Und viel Glück. Auch mit 2 Armen geht das. Tschüss.
Tschüss.